Als ich angefangen hat in 2000, war die Komplexität von Tango-Vokabulär nicht dermaßen komplex entwickelt, als es jetzt 25 Jahre später ist. Und man hat zu mir gesagt am Anfang, alles was falsch läuft, ist der Schuld der Führenden. Und damals schon habe ich die Leute beobachtet beim Tanzen und gedacht, wenn es richtig so wäre, wäre es eigentlich egal für die Führenden, mit wem sie tanzen.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Cabeceo. Ein Podcast mit einem Gast, der in Paris lebt, und zwar ist das Veronika Tumanova. Veronika, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem wundervollen Juliabend, einen Donnerstagabend, für diesen Podcast zur Verfügung zu stehen. Danke.
Vielen Dank fürs Einladen.
Der Grund der Einladung ist, oder der Anlass, nicht der Grund, der Grund ist, dass du Tango tanzt und nicht nur Tango tanzt, du schreibst auch sehr viel darüber und darüber werden wir sprechen. Aber der Anlass ist, dass du wieder ein Buch herausgegeben hast, das heißt Why Tango und also auf Englisch Why Tango, auf Deutsch Warum Tango. Und darin finden sich Kolumnen, eigentlich Blogbeiträge, die du ja sowieso schon angesammelt hast. Ich glaube nicht, dass du noch extra Beiträge geschrieben hast für das Buch, stimmt das?
Stimmt, das stimmt, ja.
Ja, also eine Sammlung von Blogbeiträgen, aber die sind eben alle auf Deutsch zu lesen und die Originalsprache deiner Blogbeiträge, glaube ich, ist Englisch auf deiner Website, stimmt das?
Stimmt, ja.
Was ist die Frage aufwirft, vielleicht bei manchen Menschen, aber bitte, wer ist Veronika Tumanova? Tumanova klingt auf jeden Fall russisch. Kannst du kurz deinen Lebenslauf erzählen? Du bist, glaube ich, geborene Russin. Und wie kommt es, dass du jetzt in Paris lebst?
Ich bin ein Soldat, geboren in Moskau. Und als ich 19 war, bin ich umgezogen nach Niederlande. Und dort habe ich eine ganze Weile gelebt und studiert und gearbeitet. Und dort bei El Corte, bei Eric, habe ich auch Tango angefangen damals. Ich habe davor auch ein paar Tänze getanzt, aber nichts professionell. Und Tango war gleich so eine Liebe und hat einen riesigen Eindruck auf mir gemacht. Dann habe ich noch 2 Jahre in Deutschland gelebt. Deshalb spreche ich Deutsch, obwohl mein Deutsch nicht unbedingt so super korrekt ist, aber ich versuche es. Und dann in 2007 bin ich nach Paris umgezogen und ich wollte schon immer in Paris leben. Schon als kleines Mädchen habe ich von Paris geträumt und das Träumen habe ich jetzt halt durch Realität geworden. Und seitdem lebe ich in Paris. Hier habe ich auch gearbeitet als Designerin und dann irgendwann auch angefangen zu arbeiten mit Tango, Unterrichten, Auftritte, rumreisen zum Unterrichten. Und eine Weile habe ich beide Sachen nebeneinander getan. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will nur Tango machen.
Das ist ja der zweite Traum, den du dir damit erfüllt hast. Also Paris war offensichtlich der eine.
Ja, genau. Und das läuft so wie gut, wie es läuft. Ich bin noch immer da, nicht von Hunger gestorben. Und es ist natürlich ziemlich ungewöhnlich, dass Leute in Nordeuropa ganz von Tango leben. Das ist halt nicht den Job, den man macht, um Geld zu verdienen unbedingt. Auf jeden Fall oft ist es nicht der Fall. Und es kann auch schwierig sein. Es läuft aber ziemlich gut bisher. Und in 2013 hatte ich irgendwann die Idee angefangen zu schreiben. Und das war ganz spontan, weil ich mit meinen Erfahrungen mit Unterrichten und Sozial-Tango tanzen, weil das habe ich auch sehr viel gemacht, sehr viel gereist, zu Marathons und Festivals und viele Leute kennenlernen und viel Unterricht genommen damals. Ich hatte gemerkt, dass viele Leute mit dieselbe Art Frage kämpfen, die in Tango die Leute viel Leid besorgen. Wie die Frage, warum diese Person nicht mit mir tanzt jetzt.
Ja, das kennen wir alle.
Das ist die Hauptfrage. Halt alle anderen Fragen kommen darauf. Oder Frage im Unterricht, warum klappt das jetzt nicht? Warum tanze ich nicht besser, als ich tanze? Wie kann ich besser tanzen? Was kann ich tun? Und ich habe gemerkt, dass beim Unterrichten hatte ich keine Zeit, diese Frage wirklich tief reinzugehen und das richtige Antwort zu geben, weil die Antworten sind auch sehr komplex. Und da habe ich einfach angefangen zu schreiben, weil ich habe mich auch immer interessiert vor Neurowissenschaften und Psychologie. Und diese Kenntnisse habe ich angefangen, in meinen Unterricht zu verwenden, wie die Nervensystem Bewegungen sich anlernt, wie unser Körper lernt, bewegen lernt und tanzen lernt und was für Einfluss das hat auf Gehirn und das ist ganze soziale Dynamik von Psychologie aus gesehen. Und ich habe angefangen zu schreiben, um einfach bestimmte Fragen zu beantworten mit der ganzen Reichweite von alles, was dazu gehört. Das heißt, die Frage kann einfach klingen, das Antwort ist aber komplex, weil es gibt viele Faktoren. Zum Beispiel, warum diese Person oder diese Person nicht mit mir tanzt. Das kann ganz viele verschiedene Ursachen haben, auf verschiedene Momente. Warum eine Person schneller Tango lernt als andere, warum ein Führender sich langweilt beim Tanzen, aber nicht folgende oder nicht so oft, nicht um die gleichen Grund. Das wollte ich alles eigentlich ausschreiben, damit ich Leute das schicken kann und damit ich selber auch alle Antworten, die ich im Kopf hätte, auf eine Reihe hätte. Und das war eine Hilfe für mich auch, damit ich diese Frage antworten könnte im Unterricht oder im Gespräch.
Weil du gezwungen bist, darüber mal selbst intensiver nachzudenken und eine
Genau.
Antwort zu finden. Ja.
Ja, und ich bin ziemlich analytisch. Ich möchte gerne die Sache auf eine Reihe stellen und mich immer abfragen, habe ich was verpasst? Gibt es einen Faktor, das ich übersehen habe? Ich mag sehr gerne in komplexe Fragen reingehen und diese analysieren. Und das Schreiben hilft dabei, weil du kannst keinen Quatsch erzählen. Du musst das wieder überprüfen und überprüfen. Und ich habe es angefangen, das zu teilen, einfach aus Art Blog auf meinen Facebook-Seite. Und die Leute hatten angefangen, sehr gut darauf zu reagieren und das zu teilen und zu einander zu schicken. Und das habe ich habe einfach weitergeschrieben und jeder Artikel fängt an mit einer Frage, warum dies oder warum das oder warum den. Und irgendwann hatten Leute angefangen, mir zu sagen, ja, ich möchte eigentlich gerne das alles in einem Buch.
Ja, weil
Und
es ist
ich
sonst
habe,
nur auf Facebook zu finden
ja,
momentan,
genau,
nicht?
und ich
Und
habe,
da muss man Mitglied sein, also das geht sonst nicht.
ja, na, sie sind öffentlich. Du brauchst kein Facebook-Profil. Wenn du die Link folgst von meiner Webseite, kommst du auf die Original. Und auf meiner
Aha.
Webseite habe ich auch alle Links reingestellt von Leute, die Übersetzungen gemacht haben in verschiedene Sprachen. Ich habe selber von jedem Artikel auf Russisch eine Übersetzung zur Verfügung gestellt, weil damals war Tango in Russland sehr intensiv am Entwickeln und viele Lehrer aus Russland hatten mich gefragt, das ist eigentlich sehr schön, was du schreibst und sehr nützlich. Englisch ist aber ein Problem. Und es ist sogar 16 oder 17 verschiedene Sprachen die jetzt in Übersetzung bestehen, nicht von jedem Artikel, sondern von was Leuten selber auswählen aus wichtig und für ihre Tango-Community das darstellen in ihrer eigenen Sprache. Und vor einer Weile habe ich gesagt, ah nein, ich habe keinen Bock, ein Buch davon zu machen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt 19 oder 20 Artikel, ich könnte schon ein Buch in selbst veröffentlichen. Und das habe ich auch gemacht und weitergeschrieben und weitergeschrieben. Und irgendwann habe ich das zweite Buch gemacht. Und dann kam die Covid und in Covid am Anfang hatte ich gedacht, ah schön, jetzt werde ich viel Zeit haben, mehr zu schreiben. Aber Covid hat dafür gesorgt, dass es überhaupt kein Tango gab, außer Unterricht online. Und das hat mich eigentlich so traurig gemacht, dass ich merkte, dass ich selbst nicht darüber schreiben kann, keine Tango-Musik anhören. Das war irgendwie traumatisch, weil ich überhaupt kein Tango tanzen könnte, außer bei mir zu Hause vor dem Spiegel.
Ja.
Und das war eigentlich das war das Moment, dass ich aufgehört habe zum Schreiben. Ich muss auch sagen, dass ich auf gewissen Moment auch dachte, okay, ich habe die meiste Frage, die ich bisher hatte und das Leute mir gestellt hatte, auch behandelt. Das ist das große, die meiste Frage sind beantwortet. Und die Frage, die noch natürlich noch übrig sind, sind oft die Frage, die sehr umstritten sind und wo ich dachte, wenn ich da rein mich vertiefe, werde es auch ganz viel Debatten geben wahrscheinlich und viele Leute würden darauf wahrscheinlich stark reagieren und sich verteilen.
Ja, beziehungsweise kann es nicht sein, dass man vielleicht selbst dann im Laufe der Zeit die eigene Antwort neu überdenken muss und sich sagt, das habe ich eigentlich damals nicht im vollen Umfang gesehen und da wäre eigentlich noch etwas dazu zu sagen oder eine Sache doch anders zu betrachten, als ich es damals gemacht habe. Ist dir das passiert?
Ich kann sagen, dass es Themen gibt, wo ich jetzt zusätzlich noch dazu schreiben würde oder vielleicht anders formulieren. Zum Beispiel ein Thema, die ist ganz stark, als ich damals am Schreiben war, war es noch ganz üblich zu sagen, er vor Führende und sie vor Folgende. Ich habe in meinem Artikel gesagt, ja, man muss es auch generell sehen. Es kann auch sie Führende sein und er Folgende. Es ist aber, war damals normal, so darüber zu schreiben, weil die meisten Führende waren Männer und die meisten Folgende waren Frauen. Es ist jetzt speziell nach der Pandemie etwas anders geworden. Auf einer Seite, weil wir jetzt versuchen, auch darauf zu passen, viel inklusiver darüber zu sprechen, dass alle Leute führen und folgen und dass es weniger jetzt abhängig zusammenhängt mit dem Gender.
Ja.
Und nach der Pandemie kam eigentlich dieses ganze Phänomen, dass viel mehr Frauen, die vorher nur Folgende waren, jetzt angefangen haben zu führen und das Führen zu lernen. Und das werde ich jetzt natürlich vielleicht einfach anders formulieren, als ich über Folgen und Führen spreche. Ich war nie dazu der Meinung, dass es ganz nah mit dem Geschlecht verbunden ist. Ich war immer eigentlich ein bisschen am Kämpfen dagegen, weil ich habe angefangen zu folgen und ein Jahr später angefangen auch zu führen. Ich habe meine Präferenz. Ich mag lieber folgen als führen. Ich mag führen aber auch. Das war aber der Fall, dass die meisten führende Männer waren und meiste folgende Frauen. Und diese Realität ist jetzt am Ändern ein bisschen. Ja.
Womit wir zu dir kommen wollen, was ist eigentlich, zwei Fragen, damit ich es nicht vergesse, nämlich die eine Frage ist, wie du den Tango zum allerersten Mal kennengelernt hast, was war denn da der Punkt, der dich so fasziniert hat, weil es ist halt, ich sag mal, unter Anführungszeichen, es ist halt ein Tanz, ja mein Gott. Aber was war da an diesem Tanz, dass du erkannt hast, dass dich dazu gebracht hat, jetzt eigentlich dein ganzes Leben diesem Tanz zu widmen? Und zwar schon das recht früh zu erkennen, offensichtlich. Und das Zweite ist, was ist es, das dich so fasziniert am Folgen? Oder was ist der Hauptpunkt dabei, warum du gerne die Follower-Rolle hast? Also es sind zwei getrennte Fragen, ich weiß, aber ich wollte es nicht vergessen.
Also die Antwort für die erste Frage ist etwas komisch und sehr persönlich, weil ich habe immer, seit ich Kind war, sehr gerne getanzt. Ich war aber auch begabt mit für die visuelle Kunsten, so Malerei und Zeichnen und Design. Und dazu bin ich von Kind ab sehr getrieben von meinen Eltern und halt die Kultur, weil das Tanzen war gesehen als entweder du machst Ballett, also russisches Ballett, und da können nur ganz wenig Leute eigentlich sind dazu fähig. Und sonst kein Tanzen. Und das war auch gesehen als nichts Seriöses. Also du machst keinen Tanz, das ist blöd. Ne? Und wenn du etwas anderes auch gut machst, wie Kunst oder Schreiben, ich habe auch viel geschrieben als Kind, dann machst du das. Das heißt, ich bin angefangen mit Tanzen, andere Tanzen, als ich schon 17, 18 war, und dachte ich, ach ja, jetzt gehe ich mal tanzen, so Contemporary und Jazz und Modern und Hip-Hop, einfach für mich in meiner Freizeit. Ich arbeitete als Designerin, User Experience Designerin, und ich hatte nie gedacht, von Tanzen meine Karriere zu machen. Das andere aber, wozu ich immer begabt war, war Sprache. Ich habe seit ganz klein, war es für mich sehr, sehr einfach, Sprache zu lernen. Ich habe so eine Art Rechner in meinem Kopf, die rechnet ganz schnell diese ganze linguistische Strukturen raus und System. Und als ich nach Niederlande umgezogen bin, habe ich auch ganz schnell Holländisch gelernt. Dafür sprach ich schon Französisch und Englisch. Und dann habe ich dazu noch Italienisch gelernt und Spanisch, als ich Tango angefangen hat, und Deutsch, als ich nach Deutschland umgezogen war. Und jetzt spreche ich 7 Sprachen. Und vor einer ganzen Periode habe ich mich für Sprachen auch sehr fasziniert. Und ich bin dafür auch sehr empfindlich. Und als ich in Niederlande am Arbeiten war, hatte ich einen Kollegen, der hat mit seiner Frau Tango angefangen gerade. Und sie kam zu mir nach seinem ersten, ganz so die erste Kurs, als er genommen hat von Tango, das ganz erste Stunde. Die nächsten Tag kam er zu mir und sagte, Veronika, du musst unbedingt Tango probieren. Ich glaube, das bist du. Das bist du einfach. Das ist Tango, bist du. Und ich habe gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Ich mache diese ganze andere Tanzen. Ich ging, glaube ich, 3 Tage pro Woche tanzen und dachte ich, nein, ich habe keinen Partner.
Ja.
Der hat mich dahin geschleppt, weil die hat wochenlange darauf gestanden, du musst mitkommen und du musst das einfach anhören und angucken, und ich glaube, du wirst das ganz, ganz nett finden. Und irgendwann habe ich mich überzeugen lassen, ich komme mit ihm zu einer Praktika nach der Tango-Stunde, und ich komme rein im Raum und ich höre diese Musik und ich war wirklich ich war so beeindruckt von dieser Musik. Und dann hat die Lehrer und die Lehrerin mir kurz erklärt, ja, man lernt das, also diese Bewegung, aber dann geht es eigentlich um Improvisation. Und ich dachte, wow, das ist eine Sprache. Und ich war total, total verliebt auf einmal. Und ich bin den nächsten Tag mit diesen Leuten zu meiner ersten Milonga gefahren. Ich habe nicht getanzt, ich habe nur angeguckt. Und das hat mich so fasziniert. Zum ersten fand ich die Musik unheimlich schön. Ich glaube, für eine russische Seele ist es irgendwie ganz, passt das ganz gut, diese traurige Musik. Und gleichzeitig, dass man improvisiert mit einer anderen Person in ganz enge Umarmung, das fand ich auch total beeindruckend, und zusammen tanzt wie eine Sprache. Und das war ganz anders von den anderen Tänzen, wo ich Choreografie angelernt habe. und bin ich gleich angefangen. Ich war total verloren und verliebt. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt an dem Moment, ich habe mein ganzes Leben hier nach gesucht. Das war, was ich immer gesucht hat und noch nie gefunden hat. Und ich wusste ziemlich schnell, dass ich was mit Tango machen wollte, auch professionell. Ich habe aber lange Zeit genommen, also 7 Jahre, bevor ich angefangen hat zum Unterrichten und ganz viel Unterricht genommen und viel nach Buenos Aires gefahren und zum Festival, so ein Marathon und geübt und wie eine russische Person, wenn wir was machen, dann versuchen wir das ganz diszipliniert und sehr motiviert zu tun und sehr gut zu werden. Ja, das ist, wie ich Tango entdeckt habe. Und eine zweite Frage, warum folgen? Am Anfang war es ziemlich logisch, dass ich eine junge Frau angefangen hat mit Folgen. Ich lebte aber in Niederlande und damals schon, das war im Jahr 2000, bei El Corte gab schon Frauen, die nur führen möchte oder beide Rolle machten. Und es gab auch Männer, die lieber folgten als führen. Das heißt, ich habe auch ganz schnell angefangen, das Führen auszuprobieren. Ich habe immer aber Folgen lieber gehabt, weil ich muss sagen, bei Folgen erreicht man diese Flow und diese ganz, was wir Tango Bliss, na, diese Tango Glück oder Tango Verführung nennen, erreicht man viel einfacher. Und wenn man das gefühlt hat und gespürt hat und wiedergefunden hat, ist es sehr intens und sehr schön. Und beim Führen erreiche ich diesen Start von Körper und Geist nicht so.
Warum? Weil du dich so ganz einer bestimmten Sache, also der Tango-Sprache hingeben kannst, aber, sag mal, unter Anführungszeichen keine Verantwortung dafür tragen musst, ob man jetzt wo anstoßen könnte oder ein anderes Paar stört oder so irgendwas in diese Richtung, also das, weil man das daran nicht denken soll oder muss.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, aber ich würde das anders formulieren. Beim Folgen ist dein Hauptsache ist, deine analytische Denken etwas im Hintergrund zu stellen und dazu zu vertrauen auf deine intuitives Denken und deinen Körper reagieren lassen, ohne dass es Logik oder Analyse im Vorgrund steht. Das kannst du aber beim Führen nicht völlig ausschalten. Du musst nachdenken, du musst analysieren, okay, wo bin ich jetzt im Raum? Man kann das so gut lernen, dass es auch intuitiv wird, dass dein Körper das wie eine Gewöhnte entwickelt und dann reagierst du auch viel mehr intuitiver. Dazu muss man eigentlich das lernen, weil sonst ist es kognitiv zu schwer. Ist es auch nicht, dass du beim Folgen nicht denkst, speziell wenn du auf eine ganz höhere Ebene folgst, denkst du auch analytisch, weil du bist auch dich bewusst von der komplexen Geometrie von bestimmten Sachen. Es geht aber eher um diesen körperlichen Zustand, wo es dir eher passiert, als dass es du es selbst machst. Das heißt, das Tanzen passiert in deinem Körper eher, dass du selber tanzt. Und beim Führen bist du noch viel mehr, oder ich auf jeden Fall, weil ich nicht so eine super, super, super Führende bin ich noch zu viel damit beschäftigt, zu analysieren und zu denken und zu gucken, bin ich jetzt schon das dritte Mal dasselbe Figur am Tun.
Ja.
Weil bei Folgen ist das überhaupt keine Frage. Es ist nur, du hast diese Verbindung, die Musik, Verbindung zu dich selbst, zu dem Boden, zu dem Raum, und es ist ein viel magischer Zustand als Führen. Für mich persönlich.
Mhm. Ich habe auch vor kurzem einen Follower-Kurs mitgemacht. Und bin weit weg davon, von dem, was du sagst. Bin auch zu sehr damit beschäftigt gewesen, mein eigenes führen, auszuschalten und mich ganz hinzugeben und zu spüren. Und komme mir manchmal vor wie ein dicker Elefant, der gar nichts spürt.
Ja.
Das kann dann auch passieren. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das schon eine andere, tatsächlich eine andere Rolle im Tango-Tanzen ist, obwohl es ja die Sprache, die Vokabel dieselben sind.
Ja, ja.
Warum aus deiner Sicht wird von vielen Menschen der Tango Argentino eigentlich als schwierig wahrgenommen, wenn man jetzt zusieht? Jetzt nicht zusehen Menschen, die einen Auftritt machen, das, da kann man sich schon vorstellen, dass das schwierig ist, was die alles so tun. Aber wenn man zusieht Menschen, die jetzt einen Tango im sozialen Sinn tanzen, ja, dann gehen die halt dahin und ab und zu gibt es eine Drehung und ab und zu gibt es ein bisschen vorwärts, rückwärts. Mein Gott, das kann ja nicht so schwer sein. Aber was sind dann in der Realität wirklich jetzt warum wird das wirklich als schwierig wahrgenommen? Was sind denn da die großen Hürden und Bausteine, die sich da im Weg legen?
Ich glaube, das spielen sich verschiedene Faktoren. Eine Komplexität ist, dass die Kommunikation im Paar basiert auf mit ziemlich subtilen Signalen. Das heißt, es ist nicht einfach reingehen und ganz viel deine Arme und Beine bewegen und irgendwie frei den Raum tanzen, weil wenn du zu viel bewegst und zu frei durch den Raum tanzt, ohne zu wissen, was du eigentlich genau am Tun bist, hast du keinen Kontakt zu deinem Partner. Ihr verliert euch gleich. Das heißt, man muss lernen, diese Sprache auch mit ganz subtile Bewegungen zu sprechen. Und dann erst gibt es Kontakt. Und dann kann man auch langsamer schwierigere und viel komplexere Bewegungen tun, wie Drehungen und so weiter. Tango ist auch technisch für beide Rollen ziemlich schwierig. Die Tango-Technik, man muss auf ein Bein sein Gleichgewicht nicht zu oft verlieren und gleichzeitig
also
die Achse, gleichzeitig die Umarmung muss bequem sein und auch funktionell. Man muss zusammen bewegen können, darauf vertrauen, dass dieser Kontakt immer da ist. Man muss auf Musik hören. Die Musik ist ziemlich komplex, weil die aus verschiedenen Layers aufgebaut. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Viele Schichten. Jeder Instrument hat seine Partitur und jeder Instrument spielt auf verschiedene Schichten und man kann immer von Schicht zu Schicht springen und dann wieder die Piano folgen und dann wieder die Bandoneon. Die Musik ist auch sehr unterschiedlich. Die Orchester, die Musik kann so unterschiedlich sein und so sehr verschiedene Emotionen ausdrücken. Man muss mit verschiedenen Leuten tanzen lernen, die ganz anders reagieren, ganz anders aussehen, ganz anders bewegen, andere Beschränkungen haben von Bewegung her. Ich finde auch die Tango-Vokabular ziemlich komplex. Aus meiner Erfahrung mit anderen Tänzern, natürlich, wenn man Ballett macht, das ist halt sehr, sehr komplex und sehr schwierig. Tango-Vokabular ist aber auch komplex. Selbst auf diese Sozialtanzen-Ebene gibt es einfach ganz viele Schritte zu lernen. Und diese Schritte, weil man damit improvisieren möchte, muss man auch lernen, wie man damit improvisiert. Und die Folgende zum Beispiel muss lernen, was so geben kann mit einem Schritt. Zum Beispiel mit einer rückwärts Ocho, was man so alles führen könnte mit rückwärts Ocho und wie kann man darauf wieder reagieren. Und die Transition und die Übergänge und ich finde, die Komplexität, es gibt verschiedene Blocken von Komplexität in Tango und in alle diese Themen muss man sich vertiefen. Wie werde ich technisch gut? Wie werde ich musikalisch? Wie werde ich angenehm im Umarmung? Wie kann ich verschiedene Energien ausdrücken in der Musik? Wie kann ich zum die Saale tanzen und zu Pugliese? Und dann hast natürlich man verschiedene Stufen von Expertise, ne? Tanze ich sehr gut, sehr technisch, tanze ich sehr komplex, tanze ich wie eine Bühnentänzer oder Milongero. Es gibt noch ganz viele Stile, also nicht ganz viele, es gibt aber sehr subtile Stile, Unterschiede. Man kann Salon tanzen, Milongero, man kann gemengte Stile tanzen mit verschiedenen Elementen aus verschiedenen Stilen. Das alles ist halt genau wie eine Sprache. Eine Sprache, wenn man Deutsch betrachtet oder Englisch oder irgendwelche Sprache, du hast geschriebene Sprache, gesprochene Sprache, Akzenten, Dialekten, die Geschichte von der Sprache, klassische Sachen, typische Sachen, atypische Sachen. Und dazu ist Tango eigentlich bodenlos, ne? Man kann immer was Neues erstellen, immer was Neues lernen, immer irgendwelche neue Kombinationen von Schritten bedenken, Dynamik. Und was dazu kommt, woran wir eigentlich nicht gleich denken, aber das spielt aus einer Komplexitätsebene noch dazu. Das ist ein von weniger Paartanzen, wo man ganz ziemlich schnell und dynamisch sich durch den Raum bewegen muss. Und was viele Paartanzen machen, ist, das Paar bleibt eigentlich auf einer Stelle im Raum und tanzt ein bisschen umeinander. Und bei Tango ist es fast wie eine Autobahn. Es gibt verschiedene Kreisen und diese Kreisen bewegen und jeder Paar muss seinen Raum finden im Kreis und das muss sich eigentlich ziemlich schnell durch den Raum bewegen. Und das macht für die Führenden speziell das viel komplexer, als nur einfach auf einer Stelle bleiben. Das heißt, du musst auf einer Metaebene noch den Raum betrachten und denken, wie bleibe ich sicher in dem Raum? Und mache ich keine Traffic Jam und lasse meinen Partner nicht von anderen schlagen und so. Und
Ja,
das
oder die
ist,
ganze Gruppe hinter dir auflaufen und vor
ja,
dir
genau,
freien Platz
weil
lassen.
was ich von anderen Tänzen weiß, zum Beispiel wie Ballett oder Contemporary, Menschen sind oft nicht dazu wirklich fähig, frei durch den Raum zu bewegen, was sie nennen in Tanze den Raum nehmen, ne? Take the space. Viele Leute sind dazu nicht wirklich begabt, im Raum zu tanzen, im Raum zu bewegen. Das ist etwas, was selbst die professionelle Balletttänzer oder Contemporary-Tänzer lernen müssen und entwickeln müssen. Wie kann ich mit Mut und Freiheit den Raum wirklich nehmen? Und in Tango haben wir Leute, die kommen ohne irgendwelche Hintergrund vom Tanzen, manchmal schon, aber normalerweise nicht. Und die mussten dann diese ganze Komplexität sich anlernen, worunter auch durch den Raum bewegen. Und sie lernen an Leute zu laufen, ne? Und man kann denken, was ist eigentlich einfacher als nur laufen durch den Raum? Aber wenn man anguckt, wie viele Jahre man ein einfaches Laufen lernen muss und entwickeln, damit man bequem läuft, bequem in Umarmung ist, gut die Musik folgen kann, gut in der Runde bewegt, das ist eigentlich schon eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und das ist nur das Laufen. Und für Folgende ist es nochmal auf Absätze, rückwärts mit Augen zu. Ich meine, es ist schon komplex.
Ja, das stimmt. Übrigens, das Tango aber nicht alleine. Also ich habe auch früher Boxtraining gemacht und da war es auch so, man, als Amateur jetzt, hat man schon die Tendenz, vor dem Gegner zu bleiben. Warum? Frag mich nicht warum, weil man zu faul ist, einen Schritt zur Seite zu machen. Und das ist wirklich hartes Training, dass man lernt, auszuweichen, auf die Seite zu gehen, sich den Gegner anders herzurichten und nicht einfach in der Mitte stehen bleiben, wo man dann ganz leicht getroffen werden kann. Und ich natürlich beim Tango tanzen kommt dann nicht nur dazu, dass es den Raum gibt, sondern dann gibt es noch dieses störende Objekt vor einem selbst, ja, wo es dann noch viel, viel schwerer ist. Ja, ist eh schon schwer genug, gescheit zu gehen, alleine im Rhythmus und mit der Musik und dass es schön ausschaut. Und dann gibt es noch jemand vor dir, den man noch mitnehmen muss und es auch schaffen muss, dass man nicht über die Füße fliegt. und dass die Person das wirklich parallel mitmacht und so weiter. Also ich verstehe schon, das ist also eine dieser ganz großen Schwierigkeiten, an denen man wahrscheinlich sehr, sehr, also in der Praxis und aus deiner Beobachtung, unfassbar lange dran arbeiten kann.
Ja, und das die Sache ist, was du dafür gesagt hast, es sieht so aus, wenn man es beobachtet, es wäre einfach. Und du merkst das ganz gut, wenn zwei Leute, die nie Tango getanzt haben, in ein Milonga irgendwie reinkommen und denken, ach ja, machen wir einfach mit, ne? Weil es sieht so einfach aus, ein bisschen laufen, ein bisschen drehen, alle sind so ziemlich ruhig, umarmt, das kann nicht so schwierig sein. Und die gehen auf die Tanzfläche und die gucken um und die versuchen, irgendwelche Schritte nachzumachen und das geht einfach nicht. Tango ist nicht ein Tanz, wo du einfach rausläufst und denkst, ach ja, jetzt führe ich oder jetzt folge ich. Nee, das geht nicht. Und da hängt damit zusammen, dass es so subtil, diese Kommunikation so subtil ist. Und wenn man Ballett anschaut, zum Erst, ohne was von Ballett zu wissen, es sieht dermaßen komplex und beeindruckend aus. Du hast gleich die Idee, Ballett muss total schwierig sein, weil das sieht einfach krass, krass komplex und technisch aus. Und beim Tango ist das nicht der Fall. Nur beim so ein bisschen Auftritt, ne? Auftritt sieht natürlich schon komplex aus. Und das ist eine Art so Illusion, wo man reinbelandet. Ach ja, ich könnte das ganz schnell lernen. Und dann entdeckt man, nein, das ist eigentlich viel schwieriger, als es aussah.
Es gibt ja, ich meine, so habe ich auch gelernt oder eigentlich für mich auch selbst gesagt, wenn was bei einem Tanz oder im Kurs auch nicht funktioniert, es ist meine Schuld, das Lieder, ich habe das offensichtlich nicht vermitteln können. Was ich ungern höre allerdings, ist, wenn meine Partnerin sofort, ohne nachzudenken, mir sagt, das ist auf jeden Fall deine Schuld, du machst es auf jeden Fall falsch. Ja. Da kann es zu Krisen kommen. Aber unabhängig davon denke ich mir schon, ja, stimmt, also wenn was nicht funktioniert, ist auf jeden Fall der Führende schuld. Ich habe aber gelesen bei dir, das siehst du mittlerweile nicht mehr ganz so.
Ja.
Warum?
Als ich angefangen habe in 2000, war die Komplexität von Tango-Vokabulär nicht dermaßen komplex entwickelt, als es jetzt 25 Jahre später ist. Und man hat zu mir gesagt am Anfang, alles, was falsch läuft, ist der Schuld der Führende. Und damals schon habe ich die Leute beobachtet beim Tanzen und gedacht, wenn es richtig so wäre, wäre es eigentlich egal für die Führende, mit wem sie tanzen. Das war aber nicht der Fall. Ich sage, dass die guten Tänzer nur mit bestimmten Tänzerinnen tanzen möchten. Wollten und nicht mit anderen. Und dachte ich, ja, dann stimmt das eigentlich, diese ganze Geschichte nicht, weil augenscheinlich hängt es auch von der Folgende ab, wie gut die Führende sich fühlt im Tanz. Weil die Gedanke war manchmal bei bestimmten Lehrern, ach ja, eine gute Tänzerführende kann sogar eine Frau von Straßen reißen und mit sie umarmen und tanzen und die Frau wird einfach eine Art Orgasme erleben. Ne?
Und das war eine schöne Vorstellung, ja.
Das war nicht recht. Das war einfach nicht wahr. Das war nicht meine Beobachtung, was ich beobachtete. Und als ich angefangen habe zu lernen, war es ziemlich schnell, weil ich Tanzhintergrund hatte. Das heißt, ich progressierte sehr schnell. Und ich habe gleich gemerkt, bestimmte Tänzer, gute Tänzer, tanzen schon mit mir und nicht mit Frauen in dieselbe Unterrichtsgruppe oder Frauen, die nicht so schnell das lernte. Und da dachte ich, ach ja, das ist eigentlich Quatsch, was ihr mir hier erzählt. Das ist schon abhängig von Folgendem. Und als Tanzen sich weiter und weiter komplexer und komplexer gemacht hatte, speziell im Vokabular, und das heißt auch, dass speziell in die Nuevo-Periode ganz schwierige technisch ganz schwierige Bewegungen in die folgende Rolle dazugekommen waren, alle diese Ganchos und sehr hohe Boleos und schnelle Dynamikwechsel, werden es vielmehr der Fall, dass es eigentlich 50-50 ist. Und wenn du Tango als Sprache betrachtet, ist es eigentlich auch logisch. Das kann natürlich so sein, dass in einem Gespräch eine Person, die viel besser die Sprache spricht, den Gespräch führt. Aber das Gespräch wird viel reicher und besser und schneller und dynamischer und interessanter und tiefer, wenn das andere Person das auch auf die gleichen Ebene spricht.
Das ist klar, ja.
Das heißt, bestimmte Themen kann man nicht besprechen mit einem Anfänger in Sprache. Wenn der Anfänger nur sagen kann, ach ja, ich heiße Veronika, ich lebe in Paris, ich bin ganz nett. Ja, das ist dann, das ist, wo dem Gespräch, das ist die Ebene, wo dem Gespräch bleibt. Wenn ich aber sagen kann, ich tanze Tango seit 25 Jahren und ich werde jetzt die verschiedene Ebene euch erleichtern, wo Tango sich komplex darstellt, ja, das ist ein ganz anderes Gespräch, ne?
Mhm. Wir sprechen hier immer noch.
Genau. Genau. Und deshalb denke ich, das war immer eine Illusion. Das war auch ein bisschen so eine patriarchale Illusion. Das hat aber auch einen Grund, dass damals die Vokabuläre für die Führende auch komplexer war als für die Folgende. Das ist aber nicht mehr der Fall. Die Vokabuläre für die Folgende ist genauso komplex und schwierig technisch und manchmal technisch auch schwieriger zu lernen als die Vokabuläre für Führende. Nur rein von den Absätzen.
Mhm.
Und von rückwärts laufen. Und viele, viele Bewegungen rückwärts zu machen, was eigentlich die menschliche Körper nicht im normales Leben als rückwärts Bewegung macht. Wir laufen nicht rückwärts im normalen Leben, nur wenn wir angegriffen werden und wegrennen wollen.
Und dann drehen wir uns um. Und
dann drehen wir uns laufen. Um, ja genau. Unser Körper ist dazu gebaut, voranzugehen,
ja,
und unseren Augen zu folgen. Das heißt, wir müssen etwas anlernen, was wir überhaupt wie tagtäglich nicht tun.
Ich habe selbst um die Jahrtausendwende Tango mit dem Tango Argentino begonnen, aber nur für ein Jahr und dann aufgehört, weil ich und meine Partnerin haben dann einfach doch andere Interessen gehabt. Und jetzt kann ich mich nicht daran erinnern. Du sagst, das hat sich seit damals weiterentwickelt, auch der soziale Tanz. Beim Tango Escenario, eh klar. Aber kannst du dich noch erinnern, welche Elemente oder Sequenzen oder Figuren gab es denn in der Zeit damals um die Jahrtausendwende wirklich beim sozialen Tango-Tanzen auf Milongas tatsächlich viel seltener oder gar nicht, die heute eigentlich selbstverständlich zum Vokabular gehören auf einer durchschnittlichen Milonga?
Es gibt verschiedene so eine typische Beispiele. Einen in zum Beispiel die Hiro. Damals haben viel, auf jeden Fall, wo ich angefangen habe, viele Hiros, kleine Halb-Hiros und einfache Hiros gemacht in geschlossener Umarmung, was dazu gekommen ist mit Nuevo, aber auch speziell mit Salon, Tango Salon. Es sind die Hiros in offenen Umarmung oder halb geschlossene, die viel mehr Varianten jetzt haben, die viel mehr andere Bewegungen integriert haben, wie Zacadas und Ganchos und Fatadas und was noch immer. Diese ganze Verziehung von Führenden, Lapis und Enrosques. Das tanzen eigentlich Leute auf einer bestimmten Ebene schon jetzt sozial, was damals überhaupt wenig getanzt haben. Für die Folgende gab es, was dazugekommen ist, diese ganz höhere Boleos, alle Art Ganchos, alle Art Sacadas, Back-Sacadas, Quarta-Sacadas, viele Sachen, die wir nur in offene Umarmung tanzen können. Als ich angefangen hat in geschlossener Umarmung, gab das überhaupt nicht. Und wir hatten eigentlich auf soziales Tanzen den Einfluss gehabt von natürlich Nuevo Entwicklung, aber auch Salon und dann später auch Tango Escenario, was jetzt dazu kommt. Du siehst, dass die Leute im sozialen Tanzen bestimmte Elemente von Tango Escenario dazu nehmen oder anlernen, nur einfach vor Spaß, wie Sprünge oder Lifts oder so irgendwelche choreografische Elemente, die von der Bühne kommen. Jede Art Kunstform geht nur voran, wenn es komplexer und komplexer wird. Das heißt, wenn eine Kunstform irgendwie sich nicht weiterentwickelt, in der Komplexität stagniert es und manchmal geht es einfach tot. Und Tango hat diese Entwicklung auch mitgemacht. Es wird mit jeder neuen Tänzer, die sich auf eine ganz höhere Ebene bringt, technisch und vom Vokabular her entwickelt, die Tango weiter, bringt neue Elemente, bringt neue Kombinationen dazu, neue technische Lösungen, neue Herausforderungen, um das wieder noch komplexer und schwieriger zu machen. Nicht, weil wir das so gerne mögen, weil das ist einfach spannend. Na, wenn du eine Kunstform weiterentwickelt, ist es spannender, das komplexer zu machen. Und Tango ist dazu auch, das sieht man bei Sport, das sieht man bei Ballett, bei Contemporary. Leute, die Ballett gemacht haben vor 50 Jahren, ist es nicht mehr dieselbe Ballett, was man lernt, auch wie ich es jetzt tun, ist beim Tango genauso.
Auch Fußball, glaube ich. Man kann einen Fußballspiel
Ja,
aus dem Jahr
alles,
nicht
alles,
mehr anschauen heutzutage und
alle
denkt sich, was
olympische
machen die da?
Sporten, ja,
Ja, genau.
genau.
Tango ist aber jetzt für dich, also nicht nur für dich, sondern für alle, die es machen, da geht es ja einerseits um den Tanz selber und die Sprache des Tanzes, also die Vokabel zu verstehen sozusagen und dass beide Rollen die Vokabel verstehen, das wäre ganz günstig. Und nicht der eine gezwungen wird, etwas zu machen,
Ja.
nur weil es der andere kann. Also auch Rücksicht zu nehmen, das ist auch ein großer Punkt. Womit wir schon beim Thema Psychologie sind. Dich beschäftigt ja auch sehr stark die Psychologie hinter dem Tango oder des Tangos. Da muss ich die Frage stellen, ganz, ganz offen, was heißt das eigentlich für dich? Und dann aber auch spezifischer, was erscheint dir da besonders wichtig? Was auch dieses soziale Umfeld betrifft, diese Codes und Rituale und vor allem auch, du hast es eh angeschnitten schon vorhin, der Umgang mit Ablehnung, der ja, also aus meiner Beobachtung bei fast allen Menschen, bei fast jeder Milonga auch passiert und auch sozusagen damit umgegangen werden muss.
Ja, die psychologische Aspekt von Tango spielt auch ab auf verschiedene Ebenen und rund um verschiedene Themen. Es gibt natürlich den Thema, wie lehre ich das und wie gut werde ich? Und ich werde immer mich selbst beurteilen und ich fühle mich beurteilt von anderen. Das heißt, wie gut tanze ich? Wie gut bin ich? Was für eine Reputation habe ich als Tänzer, als Person? Und wir sind natürlich soziale Tiere. Und das ist bei uns ganz wichtig, wo wir stehen im sozialen Kontext, wie andere Leute uns sehen in dem sozialen Kontext. Und bei Tango ist es halt sehr wichtig, gesehen zu werden als ein Tänzer oder Tänzerin, die etwas zu bieten hat, ob jetzt das technisch ist oder musikalisch und von Umarmung oder alles zusammen. Mein Tanzebene, meine Tanzerfahrung, wie attraktiv ich bin, körperlich und auch als Tänzer oder Tänzerin. Das ist natürlich, gibt wieder ganz viele Sachen zu spüren und zu entwickeln und unsere Traumas auch zu berühren von unserer, wie wir, ob wir jetzt auf andere Leute vertrauen oder nicht, auf sich selbst, wie stark bin ich in meinen eigenen, wie heißt das auf Deutsch, Selbstvertrauen. Und die sozialen Kontexten bringen uns immer in Gefahr, uns ganz schlecht zu fühlen und unser Selbstvertrauen zu verlieren. Und als man Tango lernt, also ein schwieriger und komplexer Tanz, ist man dazu eigentlich sehr zerbrechlich in unser Selbstvertrauen und wir müssen das fast wie eine Therapie untergehen. Ne? Und speziell, wenn Leute noch Traumas mitschleppen aus Kindheit, wo Selbstvertrauen schon angetastet ist, kann Tango sehr schwer sein aus sozialen Kontext. Das heißt, das Ablehnen ist dann noch viel peinlicher und viel schmerzhafter als eine Person, die kein Trauma mitschleppt. Ne? Es ist aber schwierig für jeder. Es gibt keine einzelne Person, die das überhaupt nicht berührt, wenn er abgelehnt wird von Tänzer. Tanz ist auch an sich nicht nur Tango, aber Tanz es ist etwas, wir machen mit unserem Körper. Und unser Körper sind wir. Das ist, was wir sind. Na, wir denken manchmal, ich bin meine Gedanken oder ich bin mein Gehirn oder ich bin, was in meinem Kopf passiert. Aber wir wissen allen, wir sind unser Körper. Weil Gehirn ist auch Teil unserer Körper. Und das heißt, dass wenn jemand uns ablehnt für unseren Tanz, das ist fast wie, ob jemand uns ablehnte für uns, unsere Persönlichkeit. Das sind wir einfach, was unser Körper macht. Und wir identifizieren uns damit. Und manchmal leiden wir darunter, weil wir denken, wie ich tanze, so bin ich. Das ist natürlich nicht immer so. Ne? Ich kann Anfänger sein oder ganz, ganz erfahrene Tänzerin. Ich bin noch immer wieder, immer Veronika. Und damit umgehen zu lernen, das ist auch eine Herausforderung. Und die andere Psychologie ist natürlich, Tango ist eine Sprache, die wir sprechen immer in diesem Improvisationskontext. Das heißt, wir müssen sehr offen stehen für alles, was da passieren kann und alle unerwartete Entwicklungen im Tanzen auf diese Tanzfläche akzeptieren und mit dem Flow mitfließen. Und das ist anders, wenn man das nur aus Choreografien lernt. Man kann sich nicht verstecken in Choreografie. Man kann sich noch immer auf ganz viele Weisen verstecken in Tango, aber ja. Du bist schon sehr... Wie heißt das auf Deutsch? Vulnerabel, ne?
Verletzbar.
Verletzlich. Verletzbar. Du stehst da und was mit dir passiert und wie du reagierst darauf und wie es läuft, ja, das ist es dann. Ne? Jeder Tanz ist wieder neu getanzt und jeder Tanz ist einzelhaft. Es gibt keine Wiederholung.
Also das heißt eigentlich, dass sozusagen... Man präsentiert sich auf eine Art und Weise, die man sonst nicht machen würde, außer im innersten Freundeskreis, aber jetzt aber vor Menschen, die man sonst nicht kennt. Das macht verletzlich. Und man hatte eigentlich die Aufgabe, also jetzt wieder aus der führenden Sicht wahrscheinlich mehr zu sprechen, also aus der Follower-Sicht, die Aufgabe, unter Anführungszeichen, bleiben wir bei der Sprache als Modell, schlagfertig zu sein. Ja. Ja. Also blitzartig reagieren zu können und nicht das 10. Mal hintereinander falsch zu reagieren, unter Anführungszeichen, was immer es auch falsch heißt natürlich. Ja.
Ja. Und was
das ist
ich selber, genau.
Ja.
Und was ich selber faszinierend fand, dass diese Erfahrung habe ich sehr früh gemacht in meinem Tango-Weg, ist, dass wenn ich die Leute anschaue, als Leute tanzen, sehe ich die Person, wie sie wirklich ist. Das heißt, ihre tiefste Persönlichkeit kommt raus und scheint fort im Tanzen, ob diese Person sich jetzt davon bewusst ist oder nicht. Das wird immer wieder nach vorn kommen, selbst wenn diese Person das versucht zu verstecken. Was du da siehst, ist dann eine Person, die es versucht zu verstecken. Mhm. Du musst natürlich auf eine bestimmte Weise schauen und bin ich davor empfindlich wahrscheinlich und auch sensibel, das zu sehen. Und das an sich ist eine Herausforderung. Wenn du davon dich bewusst wirst, dass du eigentlich vor allem sichtbar wirst als Persönlichkeit, ohne Geheimnisse, alles ist sichtbar im Tanz, das ist an sich auch eine Sache, womit du umgehen musst, ne? Du bist dann halt ja vor jeder sichtbar.
Und angreifbar.
Angreifbar.
Und verletzbar.
Du kannst dich nicht verstecken hinter deine Diploma oder deine Arbeit oder deine Erfahrung oder deine Beziehung oder deine Scham. Du bist da, wie du bist. Mit all deinen Traumas und alles, was du gut findest an dich und schlecht. Und ja, das ist an sich nicht einfach, damit umzugehen eigentlich.
Wobei dann auch noch die Tagesverfassung natürlich dazukommt und auch einen starken Einfluss haben wird, denke ich mir.
Ja, genau.
Müssen Tango praktizierende Menschen daher eigentlich immer leiden?
Ähm, Ich würde sagen, nicht unbedingt. Die Realität ist aber, dass wir es allen tun. Es gibt immer Momente, wo wir leiden. Und ich bin davon der Meinung, dass es halt die Realität ist von Tango. Und das ist der Preis, den wir bezahlen auf einer Seite für die Komplexität von Tango. Es gibt keine Komplexität ohne irgendwelche Probleme. Und auf anderer Seite, das ist der Preis, den wir bezahlen von diesem ganz, ganz starken, intensen Glück und Verführung, die wir
Ja.
spüren können im Tango. Es gibt keine starke, starke Emotionen ohne irgendwie ihre Schattenseite. Ne? Wenn ich total in Verführung bin und ich bin in the Flow und ich bin in so einer wunderbaren Verbindung mit meinem Partner und ich erlebe es fast wie größer als und tiefer und intenser als alles, was ich in meinem normalen Leben lebe, dann gibt es natürlich auch ihre Gegenseite. Viel vom Leiden, die Leute spüren, ist aber nicht notwendig. Und das war genau der Grund, warum ich angefangen habe zu schreiben. Und mein Ziel war, dieses Leiden wegzunehmen, durch Leute klar zu machen, wo es herkommt. Und dass bestimmte Sachen, die sie zu Leiden bringt, sind eigentlich Missverständnisse. Missverständnisse im Sinne, du hast eine Frage, warum tanzt diese Person nicht mit mir? Und deine erste Antwort, was bei dir im Kopf kommt, ach ja, die findet mich nicht hübsch. Und das ist schon ein Szenario, wo du leiden kannst, monatelang oder der Rest deines Lebens, ich bin nicht hübsch. Na? Ich bin halt nicht hübsch. Na ja, jetzt tanzen nicht mit mir. Und dann siehst du nicht mehr, dass ganz viele Leute mit dir tanzen und dich eigentlich hübsch genug finden. Das
Oder auch
heißt,
gut genug tanzend
genau.
empfinden, ne?
Das
Ja.
heißt, bestimmte Fragen, bestimmte Antworten, die Leute sich geben, sind einfach nicht richtig oder zu simplistisch. Und nichts in jedem Fall zu passbar. Ja, bestimmte Tänzer werden nicht mit mir, Veronika Timanova, tanzen, weil sie mich nicht jung und hübsch genug finden. Und das ist okay. Sie haben dazu recht. Ich kann darüber urteilen, ich kann ganz arrogant darüber sein oder ganz irgendwie das Unrecht finden zu mir, aber sie haben dazu recht, das ist ihr Leben, das ist ihr Tanz. Und es werde ganz viele Leute geben, die mit mir tanzen, weil sie es einfach gerne mit mir tanzen. Und ich wollte Leute dazu zwingen, mit meinem Schreiben auch sich mal zu versetzen in andere Personen. Und dieselbe Situation von der Perspektive von anderen Personen anzuschauen. Und dann zu verstehen, ah ja, das ist eigentlich der Grund. Und das hat nicht mit mir zu tun oder das hat genau ganz viel mit mir zu tun und ich kann was daran ändern. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, du bist eine Anfängerin folgende, du bist jung und hübsch und allen in deiner lokalen Szene tanzen mit dir und du fährst zum dein erstes Festival und du möchtest es so gerne mit all diesen Maestros tanzen, diese Maestros aus Argentinien, die alle um einen Tisch sitzen, nach vier Workshops zu geben. Und du bist irgendwie ganz enttäuscht und sehr böse, dass keine von diesen Maestros dich anschaust, weil du findest, dass du eigentlich schon gut genug tanzt und hübsch genug bist. Und sie könnten das einfach tun, nur einfach von gutes ihrem Herzen, einfach mit dir zu tanzen, ne? In diese Gruppe von 600 anderen Folgenden, die diese Maestros anschauen, ne? Und ich habe bestimmte Schülerinnen von mir erklären müssen, guck mal diese Situation an, von der Perspektive von diesem armen argentinischen Maestro nach vier Workshops da zu sitzen, wo allen Frauen schön gekleidet und ganz hübsch dich anschauen von alle von allen Seiten vom Raum und du bist einfach fix und fertig und du hast keine Lust zum Tanzen oder du musst Auftritt machen oder du hast zu viel getrunken oder du hast einfach Lust, nur mit deiner Meisterin zu tanzen. Und dann fangen die Leute sich das so anzuschauen und sagen, ach ja, eigentlich würde ich genau so wahrscheinlich handeln in dieser Situation. Und das ist, was ich erreichen wollte. Ich will, dass Leute besser nachdenken und sich empathischer darstellen zu anderen Leuten. Und das versuchen mal auch aus anderen Perspektiven anzuschauen. Weil ich war natürlich als gute Tänzerin und später als Profi sehr oft in der Situation, wo ich beurteilt würde als arrogant und Snob und das ist nicht nett und nicht offen und das
nicht
und
nahbar.
Dem und nicht, genau. Und ich möchte gerne, dass Leute auch das aus meiner Perspektive mal betrachten, ne?
Na gut, aber es gibt ja auch den Social Dance, wo, also ich kann es nur aus meiner Sicht schildern, wo ich auch sehr gerne mit bestimmten Frauen tanzen würde, weil ich annehme, das ist gut und ich sehe auch, wie die tanzen und sehe zu. Aber es, also jeder Cabeceo wird da eiskalt abgelehnt. Ich habe überhaupt keine Chance. Mhm. Ja, also ich gebe dir recht, man hat die Tendenz, dieses Erlebnis dann als das Hauptereignis des Abends anzustellen, über das Überschrift zu nehmen und frustriert wegzugehen von der Melange und völlig zu übersehen, mit welchen großartigen anderen Menschen man diese Kommunikation gehabt hat, diesen sozialen Tanz und wie super das war. Aber im Kopf hängen bleibt eben, die hat schon wieder nicht mit mir tanzen wollen und schon wieder nicht und schon wieder nicht. Ja.
Ganz richtig.
Und das ist natürlich, hat zu tun mit dieser Verletzlichkeit. Ja, dabei habe ich mich ja präsentiert und wenn sie das nicht will, ist es ja, also aus meiner Sicht schon eine persönliche Sache. Also viele Menschen sagen, nimm's nicht persönlich. Und ich sage, wenn ich das nicht persönlich nehme, dann brauche ich überhaupt nichts persönlich nehmen. Das ist persönlich. Ja?
Stimmt, stimmt, absolut.
Oder gib mir bitte recht. Ja, also ich kann das nicht als nicht persönlich ansehen. Aber was ich da halt versuche gerade zu lernen, sind zwei Dinge. Eines, das ist wahrscheinlich eine Frage, die du in deinen Beiträgen auch beantwortest. Ich vermute, wie kann ich meine Haltung verbessern? Mhm. Also wenn ich mich auf Videos sehe, denke ich mir, was ist? Ich habe das Gefühl, es wird schon besser, aber es ist immer noch eine derartige Katastrophe. Es sieht nach außen über weite Strecken einfach furchtbar aus, fühlt sich aber nach innen, also so kriege ich es mit, gut an. Und das ist auch mein Gespür, dass es gut anfühlt, aber außen ist es einfach katastrophal. Und das Zweite ist eben, zu lernen, loszulassen.
Ja.
Es nicht erzwingen zu wollen. Also dann ist es eben nicht und verschwende nicht den Gedanken daran, wie bei einer Party, da stehen wir herum und irgendjemand möchte nicht mit mir sprechen. Ja, das ist normal. Da mache ich mir den Kopf nicht dumm deswegen, aber beim Tango schon.
Ja.
Komischerweise.
Ja, weil in Tango suchen wir diese Verbindung und wir werden abgelehnt und dazu eigentlich gezwungen zu sehen, okay, diese Person will diese Verbindung nicht mit mir. Und dann ist es, wie du sagst, die Frage, okay, warum will ich mit dieser Person tanzen? Weil ich denke, es werde sich ganz schön anfühlen. Und die Frage ist dann, denkst die andere Person darüber genauso? Wahrscheinlich nicht, wenn sie mir ablehnt, ne? Das kann sein, diese Person schätzt es so ein, dass es sich nicht so schön anfühlen würde. Oder um irgendwelche andere Grund, die Füße tun weh, sie ist gerade versucht, am Cabeceo zu machen zum jemand anders oder die Musik gefällt ihr nicht oder sie ist ganz genervt, weil die DJ so schlägt und so weiter, 100 andere Gründe. Und die andere ist genau, wie du sagst, das loslassen zu können, weil in jeder Entwicklungsphase von einem Tanz oder Tanzerin gibt es auch Leute, mit wem du es ganz nett finden werde in Tanz und dann später wieder nicht mehr, na, wenn du dich entwickelst. Das heißt, wir gehen auch durch die verschiedenen Stufen, dass ich manchmal sehr schwierig für die Person zu akzeptieren, wenn du dich weiterentwickelst und nicht mehr mit sie tanzen möchtest. Das ist natürlich auch so eine. Und wir müssen uns auch wieder immer daran erinnern, dass wenn wir abgelehnt werden, wir selbst auch viele Leute ablehnen. Und wir merken das nicht und wir sehen das nicht als ein Problem. Aber wenn du ein Cabeceo nicht beantwortest oder einfach bestimmte Personen nie anguckst, lehnst du auch ab. Wir gucken aber nur diejenigen, die wir wollen und nicht diejenigen, die uns wollen. Und wenn
Ja, das
es aber
stimmt.
von beide Seiten kommt, dann ist natürlich sehr schön. Das ist eigentlich, was wir suchen. Und was Tango psychologisch auch so faszinierend macht, durch diese ganze soziale Dynamik, ist Tango eine Art Spielzeugsmodell fürs Leben im Allgemeinen. Ne? Weil im Leben erleben wir genau dieselbe Situationen. Du versuchst dich sozial irgendwie attraktiv zu machen, entweder in deiner Arbeit oder als ein potenzieller Partner für eine Beziehung. Und es gibt diese ganze Sachen, wem lehne ich ab, wer lehnt mich ab, für wen bin ich attraktiv genug, für wen bin ich überhaupt nicht interessant. Und in Tango spielt das sich auf eine Art Kleinmodell, ne? Wie so eine kleine Zugmodell, wo wir allen fahren. Und das heißt, wenn man das sieht als ein Modell, kann man sich bestimmte Sachen anlernen, die auch dann weiter im Leben zupassbar sind. Das heißt, du kannst zum Beispiel auf dein Selbstvertrauen arbeiten, erst in Tango, in diese kleinen Sachen. Na, kann ich jemanden herausfordern, der mich Angst macht? Oder kann ich eine Milonga-Tanda tanzen und ich mag Milonga nicht, weil das geht zu schnell. Und dann kannst du sagen, in meinem Leben, was ist meine jetzige Herausforderung? Kann ich um mehr Geld fragen bei meinem Job? Und dazu ist Tango eigentlich ein ganz gutes, so ein Übungsgrund, ne?
Fällt, ja.
Um bestimmte soziale Situationen zu fühlen, damit zu spielen und in selbst persönliche Entwicklung zu arbeiten. Tango ist ein super Instrument für die persönliche Entwicklung. Weil Tango hat eine bestimmte Tiefe, ne? Es ist nicht überflächlich. Und eigentlich, das ist der Grund, warum dieses ganze Ablehnen und dieses Leiden, warum tanzt jene mit nicht mit mir und jene mit mir. Tango ist ein komplexer Tanz, das heißt, es braucht viel Zeit, das zu lernen. Das heißt auch, dass Leute, die das noch jetzt nicht so gut machen, nicht interessant sind als Tänzer für Leute, die es schon seit einer ganzen Weile auf ganz höher Ebene machen. Das ist einfach so. Das ist, wenn du Tennis spielst, wird dein Lehrer auch nicht mit dir spielen wollen, weil es ist einfach nicht interessant. Du kannst noch so eine schöne Person sein, dein Tennislehrer wird nicht mit dir spielen wollen. Und das andere ist, dass die Verbindung im Tanz selbst geht ganz tief. Und du kannst einfach diese Tiefe nicht mit jeder Person erleben, weil das muss eine bestimmte Kompatibilität geben. Jeder von uns ist anders und mit bestimmten Leuten kann ich dieses tiefe Gespräch haben und mit anderen überhaupt nicht. Und manchmal kann das eine Person sein, die technisch sogar besser tanzt als ich und ich will nicht mit ihm tanzen oder mit sie. Weil ich spüre, es werde diese Tiefe nicht geben, die ich persönlich suche. Und mit anderen schon. Und das macht es auch komplexer.
Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie wir haben im Vorgespräch gesagt, wir erwähnen nie Namen, damit es keine Probleme gibt, aber
Ja.
ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Donald Trump als Tango-Tänzer wäre.
Unfähig.
Wäre ein guter Tänzer, also ich kann es mir absolut gar nicht
Überhaupt nicht.
vorstellen. Null,
Nein,
ja.
weil um Tango zu tanzen, musst du dich offen stellen und akzeptieren, was von anderer Person kommt und darauf zu reagieren, mit dem Ziel, Harmonie zu erreichen. Und Donald Trump ist ein Narzissist. Er ist klinisches Narzissist,
Aha.
malignant Narzissist. Das heißt, das ist, was Narzissmus fehlt. Das ist eigentlich die Fähigkeit, andere Personen zu sehen, ihre Perspektive zu betrachten und diese Person zu akzeptieren und damit versuchen, Harmonie zu finden. Die einzige Harmonie, die ein Narzissist, diese Person sucht, ist, eine andere Person zu charmieren, damit sie machen, was sie wollt.
Also er wäre ein ein Führender, der quasi die Frau in seinem Fall sehr sicher in den Schraubstock zwingt, damit
Ja,
exakt das passiert,
und alles, was
was man
falsch
sich vorstellt.
passiert, ist die Frau schuld.
Ja, genau.
Oder die
Aber
folgende.
was uns zu einem so großartigen Thema bringt, nämlich Tango im Unterricht. Du schreibst auch über die Rolle des Fehlers. Also wir normale Tango-Tänzer versuchen ja logischerweise keinen Fehler zu machen, auch in einer Kurssituation möglichst rasch die Fehlersituation zu vermeiden. Das frustriert uns, wenn wir Fehler machen, es ärgert uns und vor allem wissen wir nicht, sind wir jetzt selber schuld oder ist es der Partner, der uns dazu gezwungen hat, diesen Fehler zu machen. Deine Einstellung zu Fehlern beim Tango-Tanzen ist aber wesentlich freundlicher und liebevoller, was den Fehler selbst betrifft, also das Hinsehen oder das Betrachten des Fehlers. Siehst du etwas anders, stimmt das?
Ich sehe es auf zwei Ebenen. Eine, wenn wir immer wieder die Tango betrachten als Sprache, wenn wir ein Gespräch haben, werden wir auch Fehler machen. Zum Beispiel, ich muss jetzt akzeptieren, dass mein Deutsch nicht perfekt ist und dass ich manchmal die Wörter suche und meine Grammatik ist wahrscheinlich überhaupt eine riesige Katastrophe. Es ist aber für mich wichtiger, dass du verstehst, was ich meine und du kompensierst in deinem Gehirn meine Grammatikfehler, ne? Und wenn du was nicht verstehst, dann wirst du fragen. Und Tango ist genauso, wir sollten eigentlich in dem Gespräch auch dazu zulassen, Fehler zu machen und darum lachen und das nicht zu ernst zu nehmen. Es ist natürlich auch, Tango ist ein schwieriger Tanz und schwierig heißt technisch herausfordernd. Wir müssen das lernen. Wir müssen lernen, diese Bewegungen gut und nett und klar zu machen. Und wenn wir Fehler haben, ist es für uns auch eine Sache, das versuchen zu verbessern, weil das werde uns dann irgendwann in der Zukunft ein besseres Gefühl geben und eine bessere Erfahrung. Und dann kommt eigentlich diese zweite Ebene. Wenn wir als Lehrer tanzen unterrichten, müssen die Leute auch lernen, mit den Fehlern umzugehen, damit sie eigentlich produktiv daran arbeiten können. Weil wenn die Leute zu stark sich selbst verurteilen vor die Fehler, wird das eigentlich der Unterricht eher blockieren. Das heißt, die Leute müssen bei sich selbst auch lieb genug sein, zu sich selbst zu sagen, ach ja, interessant, jetzt habe ich das so gemacht. Ja, das ist eigentlich logischerweise nicht so richtig. Wie kann ich das besser machen? Ohne irgendwie zu sagen, ach ja, nein, scheiße, habe ich das jetzt wieder gemacht? Und das habe ich gelernt eigentlich bei Ballettunterricht, weil Ballett ist dermaßen schwierig. Ich tanze es nicht so gut. Ich liebe es aber, weil es ist sehr herausfordernd und sehr schön. Und ich habe das von meinen Ballettlehrerinnen gelernt. Du musst da auf eine bestimmte Weise mit deinen eigenen Fehlern umzugehen, um daran weiterarbeiten zu können. Und viele Leute im Tango, die bleiben ein bisschen stecken in diese Idee, ach ja, scheiße, ich mache das wieder falsch, ich mache das wieder falsch, anstatt zu dir zu sagen, okay, das ist okay. Na, jeder macht Fehler, das ist okay. Wir waren allen total unfähig im Anfang. Jetzt bin ich da. Wie kann ich ein wenig weiterkommen und das ein wenig verbessern und dann wieder ein wenig verbessern? Und so versuche ich auch mit meinen Studenten zu arbeiten, damit sie lieb sind zu sich selbst und ich bin nett und lieb zu meinen Schülern und ich versuche keine Frustration zu erstellen und dass sie nicht stecken bleiben in diese Blockade.
Es ist aber doch ein Unterschied zwischen Ballett und Tango tanzen. Bei Ballett gibt es natürlich Szenarien, wo man zu zweit tanzt oder sogar mit vielen Personen gleichzeitig tanzt. Das löst sich aber dann wieder auf, dann tanzt man wieder alleine. Und im Tango ja ununterbrochen mit einem Partner. Es hat auch jemand in dieser Episode über Tango in Beziehungen gesagt, für Scheidungsanwälte wäre es eigentlich das Beste, das beste Marketing, sie würden ihre Visitenkarte bei Tanzkursen hinlegen in einen großen Stapel, weil man dabei gut beobachten kann, wie Paare miteinander umgehen, die so im realen Leben ein Paar sind und dann gemeinsam Tango lernen wollen, oder überhaupt tanzen lernen wollen, egal ob Tango oder Ballroom-Tänze. Da können unfassbare Streitereien passieren. Aber jetzt aus deiner Sicht und positiv gesehen, Wenn ich einen Kurs mache und es klappt etwas partout nicht, das uns gerade gezeigt wurde, wir sollen das jetzt üben und die Tango-Lehrer sind irgendwo am anderen Ecke des Raums und beschäftigen mit anderen Menschen und es klappt schon wieder nicht. Und natürlich kommt da oft Frustration auf und vielleicht sogar ein bisschen Wut. Aber was wäre da aus deiner Sicht eigentlich eine sinnvolle Vorgangsweise als soziales Wesen, um sich jetzt der Lösung dieses Fehlerproblems sozusagen mit dem Partner anzunähern und das gemeinsam zu lösen? Gibt es da sozusagen Sätze, die man quasi mal automatisch sagen könnte, damit es einmal gescheit anfängt, anstatt die erste Wut rauszulassen und sagen, jetzt machst du schon wieder falsch? Ja.
Ja.
Der hat mir vorher gezeigt, wie das geht. Warum machst du das noch immer nicht so? Ja.
Ich kann zwei Sachen empfehlen. Eine Sache, die bei mir immer sehr gut funktioniert hat in verschiedenen Kollaborationen und ich mag das gerne, ich tue das selber immer. Und das hatte meine verschiedenen Partner auch so fast automatisch eingelernt, weil es nimmt diese Spannung weg. Das ist, wenn was passiert, die erste Person, die was da über sagt, sagt automatisch, ich habe es falsch gemacht. Ob das jetzt wahr ist oder nicht.
Mhm.
Und wenn was passiert und du sagst, ich habe es wahrscheinlich hier falsch gemacht, dann sagt die andere, ach naja, warte mal, vielleicht habe ich das falsch gemacht, lass wir das nochmal probieren. Und die Wahrheit kommt aus verschiedenen Versuchen, das so zu machen und das wieder so zu machen, das wieder so zu machen. Weil die Komplexität ist halt, jemand macht was falsch, dann macht die andere, wird davon beeinflusst und macht auch was falsch. Und man kann ab und zu nicht den richtigen Grund finden, die Person, die am Anfang falsch gemacht hat. Das stapelt sich aufeinander. Und wenn jeder sagt, ich habe wahrscheinlich was nicht gut getan, lass ich es nochmal probieren, ich werde es versuchen, besser zu tun. Du versuchst es und dann kommt raus, ah, okay, wenn ich das so mache, dann passiert das. Und wenn er oder sie so das macht, dann passiert das. Und dann entdeckt man wieder und nimmt man diesen Faktor von, du machst es falsch oder du machst es falsch. Jetzt gibt es Situationen, wo es ganz klar ist, dass eine Person das immer wieder falsch macht und irgendwie das nicht schafft, besser zu tun, wo es ganz, ganz klar ist. Ne? Und dann ist eigentlich die Frage, mit der Frustration umzugehen von beiden, wenn es einfach die Sache ist, dem Körper die Zeit zu geben, das wieder neue und neue und neue zu tun, bis das den Körper endlich mal diese richtige Bewegung machen kann. Weil manchmal braucht es einfach Training oder Zeit oder die Person ist zu müde oder die hat es überhaupt mit dem Kopf verstanden, aber den Körper versteht nicht, was eigentlich tun soll. Und dann ist einfach ganz geduldig zu sein. Und wenn du die andere Partner bist, die Partner beobachtest, die das immer falsch macht, dir zu sagen, er macht das nicht falsch, damit du, um dir irgendwie zu nerven. Die macht das nicht falsch, weil er hat eine schlimme Intention dahinter, dich so zu nerven oder dich weh zu tun. Er macht das falsch, weil er jetzt an dieses Moment das nicht anders schafft. Und die probiert das wieder und die probiert das wieder und seine Intention ist gut. Und das ist eigentlich das Wichtigste, mit der richtigen Intention und Motivation zu tun. Und Geduld zu haben, bis der Moment kommt, dass es wieder gut läuft.
Jetzt haben wir aber schon aufgrund dieser unterschiedlichen Rollenaufteilung Führende und Folgende, ich bleibe jetzt mal in diesem Gender-Universum klassisch, aufgrund dieser unterschiedlichen Aufteilung ist es doch schon so, wir sind wieder beim Start quasi, der Fehler liegt schon meistens bei der führenden Person, dass es ja für den tatsächlich in der Realität, wenn die Follower-Rolle sagt, naja, so kann ich das nicht machen und so weiter, dass ich dann als Leader ja eigentlich sagen müsste, meine Intention ist, dass du das und das machst, du tust es aber nicht. Warum ist das so? Also was fehlt oder was kommt zu viel an oder falsch an, das dich dazu bringt, es nicht so zu tun, wie es eigentlich jetzt geplant war? Also ich möchte nicht von richtig falsch sprechen. Es gibt ja Dinge, die entstehen aus einem Fehler heraus und sie sind ganz großartig. Aber sagen wir mal, hinsichtlich einer Planung, was eigentlich passieren soll, kommt das nicht an, was ich als Leader gerne hätte. Und aus meiner Erfahrung, das gelingt mit Menschen, mit denen ich keine private Beziehung habe, wesentlich leichter, als mit meiner Freundin zusammen das zu machen, wo eigentlich sofort einmal ein anderer Automatismus reinkickt und einen dazu bringt zu sagen, ich führe es eh schon so großartig, aber sie macht es noch immer nicht richtig. Ja?
Das ist meine
Beobachtung. Ja.
Das zeigt eigentlich, dass diese ganze Vorgabe falsch ist. Es ist nicht immer die Führende. Weil wenn man daraus geht, dass Tango komplex ist und auch technisch schwierig anzulernen für beide Rollen und manchmal für die Folgende sogar technisch schwieriger, weil wir müssen immer Drehungen machen, wir müssen Bolets machen, Ganchos und solches Zeugs und Leaders können einfach entscheiden, das nie in ihrem Leben zu tun.
Mhm. Und schon gar nicht in High Heels.
Genau. Kann es sehr gut sein, dass etwas nicht gut läuft, weil die Folgende noch nicht diese Expertise entwickelt hat. In ein ganz einfaches Beispiel ist es Laufen. Wir haben immer die Illusion, wenn die Führende das irgendwie gut schafft, das Laufen gut zu führen, dann sind wir allen glücklich. Ne? Die Kaminata ist dann einfach super schön und das fließt und alle laufen. Wenn man die Tanzfläche beobachtet, wird man sehen, dass fast niemand läuft. Was ist der Grund dazu? Das werde ich jetzt erklären, weil ich weiß den Grund dazu. Mhm. Der Grund, warum so wenig Leute laufen im Milonga, es gibt verschiedene Faktoren, aber der Hauptgrund ist, dass das Laufen, damit es bequem fließt, ist sehr abhängig von der Technik von der Folgenden. Und wenn die Führende spürt, die Technik fehlt oder irgendwie gibt es nicht eine ganz gute Verbindung, wird die Führende nicht laufen, weil es gibt die Füße von der Folgenden. Und der ganz einfache Grund, warum die Technik von der Folgende in der Kaminata fast wichtiger ist als von Führende, ist, weil sie vor ist. Mhm. Wenn sie oder er als Folgende nicht gut läuft, kann die Person, die hinterkommt, auch nicht gut laufen. Und natürlich ist es immer 50-50 und das muss gut geführt werden, das ist schon alles klar. Es ist aber sehr oft auch das Problem von der Technik oder Verbindung oder andere Fähigkeiten von Folgender. Und ich bin da darüber überzeugt, das bleibt immer 50-50.
Mhm. Ich muss es übersetzen für Österreicher. Mit Laufen würden wir Österreich sagen, gehen.
Ah ja, gehen, ja.
Damit
Kaminata.
Kaminata, ja, gehen. Genau,
ja.
Gehen. Ja. Was ist jetzt eigentlich dein Unterrichtsansatz? Also ich nehme an, es werden für dich andere Dinge wichtig sein, wenn du unterrichtest bei Anfängerkursen oder bei Menschen, die schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre lang Tango tanzen. Was ist dir am Anfang eigentlich wichtig, also für die Teilnehmer, dass die möglichst rasch das mitbekommen?
Ich unterrichte keine Anfängerkurse, keine Gruppenkurse. Das habe ich schon gemacht in Vergangenheit und es ist nicht, was ich am liebsten tue. Es langweilt mich ein wenig. Ich bin eher jemand, die mit vorgeschrittenen, also nicht vorgeschrittenen, aber intermediate und weiter fortgeschrittene arbeiten möchte, weil ich arbeite gerne an Technik und Sachen, wofür die Anfänger erstmal die Vokabulare lernen müssen und ein bisschen eine Basis haben. Weil ich möchte gerne ganz tief tauchen in technische Sachen und technische Aspekten. Das heißt nicht, dass ich keine Anfänger manchmal in meine Workshops habe. Das habe ich schon. Und in meinen Privatstunden habe ich manchmal auch Leute mit sehr wenig Erfahrung. Mhm. Und was für mich wichtig ist, und das ist eigentlich unabhängig von die Ebene von der Person oder ihrer Persönlichkeit ist, ich nehme jede Person, wenn ich das kann, speziell im Privatunterricht, ich versuche wahrzunehmen, wo sie stehen in ihrer Entwicklung, was sind die wichtigsten Sachen, die sie voranbringen können, welche Technik fehlt, damit sie vorangehen können und wie kann ich diese Person im Unterricht einfach einen kleinen Schritt weiterbringen, innerhalb, was sie, wozu sie fähig sind. Das heißt, jede Person werde seine eigenen Beschränkungen haben. Manchmal sind die Leute sehr begabt für Tanz oder Musik und andere weniger. Aber ich stelle mich immer als Ziel, unabhängig, was die Beschränkungen sind von dieser Person und was diese Person eigentlich kann, will ich diese Person einen Schritt weiterbringen im Tango. Und das kann sein, dass es für eine Person ein ganz, ganz kleiner Schritt und ist schon glücklich. Und andere Person wird es wahrscheinlich vielleicht eine neue Bewegung lernen oder sogar ihre Pivots so schön machen, als es geht. Und das finde ich immer faszinierend am Tango, weil jede Person ist anders, in wie sie lernen, wo sie stehen, was sie können, was sie wollen. Und das finde ich immer faszinierend. Das ist natürlich in der Gruppenstunde etwas beschränkter, weil ich kann nicht jede Person persönlich mitnehmen, aber versuche ich, die Gruppe mitzunehmen, damit jede Person innerhalb der Gruppe weiterkommt. Und manche werden weiterkommen als anderen, aber dass allen trotzdem ein wenig weiterkommen. Und das ist für mich die Hauptherausforderung. Und ich möchte gerne die Leute zeigen, wie viel ich Tango liebe, wie viel es mich fasziniert und dass sie diese Liebe fürs Tanzen entwickeln, fürs Tango-Tanzen. Weil ich finde, dass die Liebe vor dem Tanz ist eigentlich das Wichtigste. Das ist, was die Leute dann weitertreiben würde und wo sie auch vielleicht Genuss finden beim Tanzen in andere Sachen als nur zum Beispiel Schritte lernen oder nur Technik lernen oder immer versuchen weiterzulernen und immer besser zu werden. Ich versuche sie auch zu sagen, du brauchst keine gute Tänzerin zu sein, um Spaß zu haben beim Tango. Wahnsinniger Spaß. Du kannst schon seit Tag 1 wahnsinnigen Spaß haben mit Tango. Es ist aber, je weiter du dich selbst entwickelst, wie größer der Spaß wird.
Trotzdem muss ich jetzt die Frage stellen, du kennst mich zwar nicht, du kennst doch logischerweise niemand der Personen oder siehst auch nicht die da zuhören. Kann man einen allgemeinen Ratschlag geben, wie man sich generell, wenn man schon ein gewisses Standing jetzt hat und eh schon ein paar Jahre tanzt, wie man sich am besten weiterentwickelt? Ist das machbar?
Ja, es ist machbar, weil ich bin dafür überzeugt, dass jede Person im Tango sich weiterentwickeln kann. Die Schale, sagt man, wie weit man kommen kann, ist natürlich abhängig von der Person. Na, jemand, die anfängt mit 20 Jahren, wird wahrscheinlich schneller und weiterkommen als jemand, der anfängt mit 70 Jahren. Das ist schon klar. Aber wenn diese Person mit 70 Jahren eine vorgängige Ballerina ist, werden sie wahrscheinlich schneller vorauskommen. Aber jede Person kann was Neues finden und einen neuen Schritt vorankommen. Ich würde auch sagen, das Einfachste ist, Unterricht zu nehmen. Und das sage ich nicht nur, weil ich Lehrerin bin, aber Unterricht bringt Verständnis, wohin man soll und wie man diesen Schritt machen kann. Und dann Praktika machen. Es gibt eigentlich zwei Sachen, die wichtig sind, um voranzukommen. Das ist ein bisschen lernen und viel Praktika machen. Und man kann viel Praktika machen, ohne zu lernen. Das bringt dich auch weiter. Man kann viel lernen, viel zu Unterricht gehen und wenig Praktika machen. Das ist ein bisschen schade, weil viel, was du lernst im Unterricht, wenn du das nicht im Praktika machst, dann wird es einfach wieder verschwinden. Das heißt, jeder kann eine Art Balance finden zwischen wie viel Unterricht nehme ich. Und das heißt nicht unbedingt jede Woche. Das ist völlig davon abhängig, wo du bist in deiner Entwicklung. Und wie viel Praktika ich mache. Und Praktika muss ziemlich regelmäßig sein, wenn du vorankommen willst. Und natürlich, Milonga tanzen ist auch ganz gut. Das ist aber nicht Praktika. Milonga tanzen ist eine andere Erfahrung. Und klar, dass du dich weiterentwickelst, wenn du Milonga tanzt. Aber es werde nie so eine Progress geben.
Fortschritt. Ja.
Fortschritt aus bei Praktika und Unterricht nehmen.
Wobei man wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht, das kann man das so sehen, aber einen gewissen Erfahrungslevel wahrscheinlich der Einzelunterricht, der Privatunterricht, möglicherweise schon sinnvoller ist, als in einen Gruppenunterricht zu gehen, wo Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen hinkommen und wo halt natürlich die Lehrer und Lehrenden also nicht mehr sich ganz, nicht so einem widmen können, wie man es gerne hätte.
Das ist nicht unbedingt immer der Fall, weil das kommt darauf an, wo du bist in deiner Entwicklung und auch was für Art Sachen du arbeitest möchtest. Ich werde das nicht so ganz, ganz kategorisch sagen. Zum Beispiel Leute, die anfangen, ich nehme keine Anfänger zum Privatstunden, weil es ist einfach Geld wegschmeißen, ne? Im Anfang müssen Leute ein paar Schritte lernen, damit sie das üben können und weitergehen. Und dann sage ich zu jeder Anfänger, eigentlich, wenn du ein soziales Tänzerin werden möchtest, musst du dein erstes Jahr in Gruppenstunde verbringen. Ob das jetzt schnell geht oder langsam, ob du jetzt dich langweilst oder du bist die schlechteste Schülerin von der ganzen Gruppe, das hat nichts damit zu tun. Du musst diese Erfahrung machen mit anderen Leuten, die genauso schlimm sind als du, in einer Gruppe zusammen versuchen, das zu lernen und auch dein Geduld zu haben für andere Personen, die es genauso schlecht machen wie du, und dass du an den Partnerwechsel gewöhnst und dann irgendwann weitermachen, entweder mit Gruppenstunden. Ich würde dann noch mindestens 1 oder 2 Jahre mit Gruppenstunden machen und dann eventuell irgendwann anfangen ab mit Privatstunden. Damit ich Privatstunde geben kann an eine Person, braucht diese Person eine Basis von Schritten und Termen und Ideen, die schon da sein müssen. Und diese Idee in Privatstunde zu geben, ist einfach schade, weil das ist genau dasselbe Material, als ich in Gruppenstunde werden gebe. Natürlich kann ich in Privatstunde schon gleich etwas mehr auf Technik arbeiten. Und die einzige Ausnahme, die ich zustehe in meiner Praxis als Anfänger, nur wenn die Leute von zum Beispiel Ballett-Hintergrund kommen oder anderer Tanzhintergrund, wo sie natürlich in eine normale Anfängerstunde einfach zu schnell gehen würde vor alle anderen Leute. Dann können sie mit Privatstunden gleich anfangen. Man muss aber, wenn man wirklich sozial tanzen möchte, auch
also gut
dieses,
tanzen möchte.
Nicht nur gut, sondern
oder auch den Ehrgeiz hat.
Überleben im sozialen Kontext. Na, überleben, nicht nur sich fokussieren auf, wie gut ich tanze, sondern was erlebe ich mit anderen Leuten, wie wechsle ich vom Partner. Was gibt es so für alle verschiedenen Leute? Womit bin ich konfrontiert in soziales Kontext? Muss man das auch in Unterricht lernen? Und natürlich im Milongas ist es schon klar. Ich würde, ja, das ist völlig abhängig von jeder Person, nicht nur, wie sie sind und woher sie kommen, sondern auch, was wollen sie? Manche Leute sind ganz glücklich, mit ganz vielen Leuten zu tanzen, und sie wollen nicht unbedingt die beste Tänzer sein, weil sie wissen, dann werde ich eigentlich auch nicht mehr mit jeder tanzen können. Und umgekehrt, es gibt Leute wie ich, die seit Anfang mein Ziel war, sehr gut zu tanzen, wie ich kann, weil ich bin einfach am Tanzen interessiert. Das heißt, dass ich bestimmte Leute nicht tanzen will, weil das ist für mich nicht interessant. Und diese Leute können mich ganz arrogant und irgendwie Snob finden, aber das sind meine Sache.
Du bist ja auch, also du machst ja wahnsinnig viel. Also nicht nur, du schreibst darüber, du tanzt Tango, du führst Tango auf, du unterrichtest Tango, du lebst Tango, du atmest Tango, du podcastest Tango. Jetzt gerade, du bist auch Mitorganisatorin einer Konferenz in Berlin, das möchte ich auch noch abschließend erwähnen, nämlich Tango Connect in Berlin. Da sprechen sehr viele Menschen über sehr viele Aspekte des Tangos. Zum Zeitpunkt, wo diese Episode ausgestrahlt wird oder erstmals veröffentlicht wird, glaube ich, findet diese Konferenz gerade statt. Wird sie in Zukunft weiterhin quasi regelmäßig stattfinden? Weißt du das schon?
Das wissen wir noch nicht, das müssen wir erst mal sehen. Also unser Team, das ist Thomas Rieser von NU in Berlin und Juliana Tultor, die gerade Professor ist an der Universität in Österreich, und Stefan und Almut von Halle. Die haben eine Tango-Schule in Halle und ein Yoga-Studio und sie machen viele Events, Tango-Tage Halle und so weiter. Und ich aus Paris. Wir haben eine erste Konferenz gehabt im 2024 und das war ganz gut, ganz interessante Erfahrung. Jetzt müssen wir schauen, ob diese zweite Konferenz, wie das läuft. Die Idee ursprünglich war, das versuchen regelmäßig zu machen. Es ist aber auch eine schwierige Sache, weil was wir versuchen, ist etwas zu tun, was noch nie wirklich getan ist. Das heißt, Tango-Welt und akademische Welt zusammenzubringen. Untersuchungen und Studium und akademische Research in Tanzen und Gehirn und so weitere Sachen, Psychologie zusammenzubringen zum Tango und zu sagen, auf einer Seite, guck mal, Tango-Leute, das gibt dieses ganz nette, interessante Research über Körper und Gehirn und Gesundheit und alles. Was können wir davon lernen? Und auf der anderen Seite zur akademischen Welt zu sagen, guck mal, es gibt Tango. Es ist total schön, sehr komplex und es gibt unheimlich viele interessante Sachen zu studieren und zu verstehen. Und das ist natürlich ein Format, die nicht wirklich jetzt gibt. Und das macht es auch finanziell eine Herausforderung, weil Tango-Events haben eine bestimmte
Basis
Gründe und
brauchen, ja.
Parameters und Preisen. Die akademischen Konferenzen sind aber eine ganz andere Kategorie, Preisen und wie es da die Sachen organisiert werden.
Aber es
Also,
ist auch nicht gerade ein Barcamp. Also es ist kein Tango-Barcamp, sondern es ist schon
ja,
eine Konferenz mit fixen
genau,
Referenten und fixen Plätzen und so weiter. Ja.
ja, genau.
Und Tango getanzt wird aber trotzdem auch, aber
Ja.
halt nicht im Rahmen des Kon der Konferenz. Da gibt es
Ja.
keine Tango-Workshops.
Genau.
Du hast in Paris eine Tango-Schule. Ich glaube, das ist Tango Mon Amour,
Ja.
wenn das richtig ist, zu der man gehen kann, wenn man in Paris ist. Also ich war schon noch nie in
Ja.
Paris, aber ich hoffe, ich schaffe das mal. Und du tanzt selbst, du machst Auftritte mit Aysa
Ja.
Moiseeva. Das ist deine aktuelle Profi-Tanzpartnerin, mit der du, glaube ich, schon sehr lange zusammenarbeitest.
Seit 3 Jahren, ja.
Da sticht mich aber schon der Hafer, ganz kurz noch einmal zu diesem Thema zurückzukommen, mit der Fehlerkultur, mit der Vorwurfskultur und so weiter. Wenn man etwas gemeinsam erarbeitet, da gibt es ja keinen übergeordneten Lehrer oder Mediator oder sowas, der dann drüber steht und der irgendwie einteilt und sagt, ja, du machst das eh richtig, aber du machst das falsch. Man muss sich das ja, das ist eine neue Herausforderung, sich selbst quasi erarbeiten. Ist das ein Grund, warum man dann ganz gerne mit einer Person professionell zusammenarbeitet, weil es gelingt, diese Vorwurfskultur wirklich in einem gewissen netten Rahmen zu halten und gemeinsam auf die Suche zu gehen, warum etwas so nicht funktioniert, wie es eigentlich geplant ist.
Ja, diese Sache in meiner professionellen Kollaboration ist eigentlich die Weise, wie man miteinander arbeitet, ist fast wichtiger als die Qualität vom Tanz. Natürlich ist Tanzen sehr wichtig und die Fähigkeit, gut zu tanzen. Es ist aber die Fähigkeit, gut und produktiv und nicht toxisch zusammenzuarbeiten, ist fast noch wichtiger, weil wenn es irgendwelche toxische Dynamik geben würde in einer Profibar, zum Beispiel ein hammert immer auf die andere, es ist immer die andere schuld, oder ein ist sehr narzisstisch, oder eine Person akzeptiert nie den Feedback, das kann dieses Paar ziemlich schnell wieder kaputt machen. Und das Traurige ist, dass wenn es eine toxische Dynamik gibt in Kollaboration, wird man das immer im Tanzen sehen. Das heißt, das ruiniert auch dein Produkt sozusagen. Wenn das Tanzen schön ist und die Leute fähig und es gibt eine schöne schöne Verbindung im Tanz, muss diese Verbindung auch ernährt werden von Kollaboration. Das heißt, wie du miteinander arbeitest, wird diese Verbindung stärker machen oder schwacher oder schlechter. Und das ist dann die Frage, wie kann ich so kommunizieren mit meinem Partner, dass unsere Verbindung immer besser wird und dass wir einander aufeinander vertrauen können und dass wir miteinander lieb sind und ehrlich und nett und geduldig. Manchmal ist einfach die Frage von Geduld. Einfach Geduld haben und die andere nicht zu schnell zu beurteilen und sich selbst auch nicht zu schnell zu beurteilen. Und es ist ziemlich schwierig, manchmal diese Kollaboration zu gestalten, weil im Tango gibt es natürlich viel Ego. Und eine gute Kollaboration ist eine Kompetenz, das man lernen muss. Und wenn man aus einem zum Beispiel professionellen Kontext kommt, von bei einer Firma arbeiten, in einem Team arbeiten, lehrt man, wie man in einem Team arbeiten kann. Ne? Kommunikationsfähigkeiten. Und bei Tango Profi-Kollaboration ist es genau so. Jeder muss seine professionelle Kommunikationskompetenzen aufbauen. Mhm. Es ist nicht einfach, wir tanzen zusammen und dann irgendwie sagt einer, ach ja, du machst es immer falsch. Nein, du machst es falsch und dann geht's wieder los. Nein, es ist eine professionelle Kollaboration, wo du dich professionell zu der anderen stellen musst. Und es ist etwas einfacher, wenn du nicht ein Liebespaar bist. Das macht es viel einfacher, weil das gibt diesen Abstand, diesen Respekt. Bei einem Liebespaar wird das schwieriger, weil da spielt noch diese andere Beziehung mit und was in die andere Beziehung passiert. Und manchmal greift das aufeinander. Aber es trotzdem, also die meisten Paare in Tango sind auch Liebespaare. Und sie bleiben tanzen. Das heißt, es ist möglich, mit deinem Partner zu tanzen. Es gibt natürlich ganz viele praktische Seiten daran. Du kannst zusammen reisen und du bist immer zusammen und du willst zusammen sein. Das heißt, es ist weniger Organisationsproblem. Aber ja.
Na und zuletzt, da hast du eben dieses Buch Band 3 von Wild Tango jetzt veröffentlicht. Das ist erschienen Anfang Juli oder Ende Juni, wurscht, 2025 im Verlag von Lea Martin in Berlin. Das kann man kaufen, um auch nicht nur deine Stimme zu hören, sondern zu lesen, deine Ideen und Gedanken vielleicht vor dem Schlafengehen im Bett. Das ist die Blogbeiträge haben ja keine große Länge, aber eine große Tiefe. Ja, das möchte ich gleich mal sagen. Ich habe mich in einige ja eingelesen, klarerweise, aber nicht in alle, das ging einfach nicht. Es sind so mittlerweile schon so viele, dass es nicht möglich war. Und ich glaube, das Buch trifft eine sehr stimmige Auswahl von Beiträgen, die da passen. Ja. Ich möchte mich bedanken zum Abschluss für dieses großartige, nun doch viel länger dauernde Gespräch, als es eigentlich geplant war, aber ich hätte nicht gewusst, wie ich das jetzt, ich wollte keine Sekunde will ich davon missen. Es war hochinteressant. Bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit, Veronika, und ich freue mich wirklich darauf, wenn es doch einmal möglich sein sollte, uns irgendwo auch persönlich dann zu sehen und nicht nur über die große Distanz wie in Paris miteinander zu sprechen.
Danke dir fürs Einladen. Das war ein super Gespräch mit super Fragen. Und Paris ist immer da. Du kannst einfach nach Paris fahren. Also im Sommer haben wir etwas weniger Milongas, aber ab September geht es wieder los. Und es ist schön, in Paris zu tanzen. Also du bist willkommen.
Mach mir nicht das Herz schwer. Vielen Dank.
Vielen Dank dir.